Warum sind die Leute heute schon so nervös wegen der Konzernverantwortungsinitiative? Ist das der grösste Abstimmungskampf dieses Jahr? Und was zählt mehr, der Standort Schweiz oder unsere Moral? Und damit herzlich willkommen zum Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser, ich rede heute mit Markus Häfiger in Bern und mit Raffaella Bider. Unser einziges und erstes Thema ist die Abstimmung über Konzernverantwortungsinitiative vom 29. November. Zur Einstimmung hören wir das.
Die Initiative mit ihrer neuen Konzernhaftung geht aus Sicht des Bundesrates und des Parlaments aber klar zu weit. Sie schadet dem Wirtschaftsstandort Schweiz und gefährdet Arbeitsplätze und Investitionen im In- und Ausland. Sie wäre ein klassisches Eigentor.
Das war die Justizministerin Karin Keller-Sutter von der FDP bei der Eröffnung des Abstimmungskampfs. Es fühlt sich an, als würden wir schon ewig über die Initiative reden. Die Fahnen hängen in der ganzen Schweiz wirklich seit ewig, sie sind schon ganz verblichen. Hallo zusammen, hallo Raffaella, hallo Markus. Können wir zuerst bitte über die Vorgeschichte schwätzen von dieser Initiative? Wer hat sie eingereicht? Warum ist das so lange gegangen? Warum schwätzen wir schon so lange über die Konzernverantwortung?
Ja, also man kann wirklich sagen, jetzt bei dieser Initiative, dass die eine jahrelange Vorgeschichte hat und wie du jetzt vorher gesagt hast, wahrscheinlich noch kaum je ist eine Kampagne so früh angerollt. Also du hast jetzt die Pro-Fahne von der Balkone in der Stadt erwähnt. Schon vor 4 Jahren, also 2016, ist sie eingereicht worden von Menschenrechtsentwicklungshilfeorganisationen, also NGOs und so kirchlichen Kreis. Und das Parlament hat dann sehr, sehr lang um einen indirekten Gegenvorschlag gerungen. Und
ewig, ja.
Ewig, genau. Mhm. Und auch der Bundesrat, muss man sagen, hat sich sehr unüblich verhalten in dieser Frage. Also zuerst hat er sich gegen einen Gegenvorschlag entschieden und dann hat die zuständige Bundesrätin Karin Keller-Sutter, die ja dann in der Zwischenzeit gewählt worden ist, hat dem Parlament dann trotzdem noch einen moderateren Gegenvorschlag vorgelegt. Und jetzt stimmen wir über die Initiativen ab und falls die nicht angenommen werden, dann würde dann der Gegenvorschlag in Kraft treten.
Okay, Markus, hilf uns. Was will die Initiative? Was will der Gegenvorschlag?
Also die Initiative will eigentlich, dass sich Schweizer Firmen, Konzerne, die den Sitz in der Schweiz haben, auch im Ausland, müssen an Menschenrechte halten, an Umweltstandards halten und das müssen sie eigentlich ja heute schon. Aber neu will sie, dass auch die Firmen unter Umständen können in der Schweiz vor Gericht zur Rechenschaft gezogen werden, wenn zum Beispiel irgendeine Gruppe in Lateinamerika das Gefühl hat, eine Schweizer Firma habe irgendwie ihren Fluss vergiftet, könnten die unter Umständen auch in der Schweiz klagen. Das ist das Herzstück, das Klagerecht. Und dann gibt es einfach darüber hinaus, sollen einfach die Firmen viel stärker verpflichtet werden, bei ihren Tochterfirmen, zum Teil auch bei Zulieferern und so weiter, eben Menschenrecht einzufordern und zu überprüfen und Umweltstandards, die Umwelt besser zu schützen. Das ist eine Art die Idee, die dahinter steckt.
Und der Gegenvorschlag geht auch weniger weit?
Das Schlüsselelement ist, dass der Gegenvorschlag die Haftung, die Klagemöglichkeiten ausschließt. Er will aber die Firmen verpflichten, dass sie müssen, sogenannte Sorgfaltspflichten respektieren. Das heisst, sie müssen ihre internen Abläufe so anpassen, dass sie eben wissen, tun unsere Tochterfirmen, unsere Zulieferer, wichtige Zulieferer, Umwelt schützen, tun sie Menschenrechte einhalten. Sie müssen das erstens überprüfen und sie müssen auch darüber Bericht erstatten dann in der Öffentlichkeit. Aber man kann es nicht einklagen.
Vielleicht können wir ja an dieser Stelle noch kurz ein bisschen konkreter werden, um was für Firmen dass es denn überhaupt geht, wo wir jetzt darüber reden. Also es ist zum Beispiel die Rohstoffbranche stark betroffen. Die ist ja in der Schweiz mit zahlreichen Firmen angesiedelt, vor allem so in der Region Zug und Genf. Also ein bekanntes Beispiel ist Glencore, wo auch die Pro-Kampagne jetzt stark darauf fokussiert, auf das Unternehmen. Und die Firmen, also die Rohstofffirmen, um die es da geht, die betreiben zum Beispiel Rohstoffminen in Afrika oder in Lateinamerika, um Kupfer oder Gold zu gewinnen. Und jetzt ist es so, dass die Entwicklungshilfeorganisationen konkrete Fälle kritisieren, wo die Unternehmen oder dann eben ihre Töchter oder Zulieferer in der Produktionskette angeblich Kinder arbeiten lassen oder dass dann Dörfer müssen zwangsumgesiedelt werden oder dass Flüsse mit Chemikalien vergiftet werden. Um solche Fälle geht es da.
Ich finde, das ist völlig richtig, was du sagst. Auf die Firmen fokussiert sich die ganze Kampagne, aber es sind natürlich eben nicht nur die Firmen betroffen von dem Gesetz, sondern alle grossen Schweizer Firmen, die im Ausland tätig sind. Also auch solche Firmen, die jetzt weniger mit sich, Anführungsschlusszeichen, Skandal von sich reden, machen, wären auch betroffen. Auch sie müssten die Sorgfaltspflicht erfüllen. Auch sie könnten unter Umständen einmal eingeklagt werden. Es sind eben sehr viele Firmen betroffen.
Ganz naiv gefragt, warum ist denn die Wirtschaft so nervös? Es geht ja am Schluss einfach darum, Regeln einzuhalten.
Ja, das hat jetzt der Markus gesagt. Also betroffen wären eben alle Schweizer Unternehmen, also auch KMU mit einem geringeren Risiko, wo jetzt der Markus gesagt hat. Die sollen dann aber ausgenommen werden in der Umsetzung. Und das Problem ist jetzt einfach, was bedeutet das? Das ist zum jetzigen Zeitpunkt sehr unklar, wie man die KMU quasi schützen würde, dass sie nachher nicht in die ganzen Mechanismen reinkommen. Der Gegenvorschlag, der hat ja da, also da geht's dann auch um eine Anzahl Mitarbeiter. Die Firmen sind dort eingegrenzt, es müssen dann mindestens 500 Mitarbeiter sein.
Kann man denn abschätzen, was die Initiative für Konsequenzen für die grossen Firmen hat?
Also das ist ja letztlich wahrscheinlich die Schlüsselfrage, wo wir einfach zwei Sichtweisen haben, die gegeneinander stehen. Oder? Die Wirtschaft, ihre Verbände, Economisys und so, sagen, wenn wir das Gesetz machen, dann kommen irgendwelche dubiose NGOs in der dritten Welt, die finden irgendwie ein paar, ich sage es jetzt sehr zugespitzt, ein paar Ureinwohner, schieben die vor und klagen in der Schweiz nachher gegen Nestle und Novartis und Glencore und wer noch immer, versuchen dann viel Geld rauszuschlagen, wo am Schluss nachher irgendeinem Anwalt oder einer NGO zugutekommt. Das ist sehr zugespitzt, eine Art das Narrativ von der Wirtschaft. Und das andere Narrativ ist, dass man sagt, ey, das ist völlige Illusion, es wird auch in Zukunft eine höhere Hürde geben, dass die geschädigten Personen in der Schweiz klagen, das wird nur dann passieren, wenn es wirklich einen Grund gibt und am Ende vom Tag ist es ja dann das Gericht, wo sagt, wer Recht hat, also die Gefahr von einer Klagewelle gibt es nicht, das sind die beiden Extreme, oder? Und ja, und was sich realisiert, wie, auf welche Seite das am Schluss genau kippt, das ist natürlich letztlich ein bisschen Spekulation heute.
Also wenn man über die Gefahren von dieser Initiative für die Wirtschaft redet, dann muss man vielleicht auch noch einmal daran erinnern, wie das damals mit der Abzocker-Initiative gelaufen ist. Also einerseits muss man sagen, das Parlament hat wiederholt gezeigt, dass auch sehr weitreichende Initiativen nachher mit Augenmass umgesetzt werden.
In der Tat.
Also, dass es sicher dann auch spezielle Regelungen für KMU würde geben und dass man die Hürden sehr hoch würde ansetzen für so Klagen, dass das überhaupt möglich wäre. Und eben, was ich jetzt gesagt habe mit der Abzocker-Initiative, damals hat ja die Wirtschaft auch sehr gezittert und davor gewarnt, dass eine Annahme von der Initiative sich, also dass die Wirtschaft nachhaltig würde schädigen und man kann heute sagen, das ist also nicht passiert.
Okay, das heisst, Umsetzung und Abstimmungskampf sind zwei unterschiedliche Sachen. Komm, wir schwätzen noch ein bisschen über den Abstimmungskampf, der jetzt schon Wochen vorher riesig ist. Wir hören kurz in einen Film hineinhören von den Befürwortern der Kampagne, von den Initianten. Das klingt so.
Ja, no hay territorio aquí para cultivar como antes, porque si nosotros cultivamos, ya no nos da la misma cosecha como lo hacía antes. Porque esta tierra ya no está apta para cultivar. Como la minería es a cielo abierto, el polvillo se expande en nuestro territorio y eso hace que nuestra naturaleza, nuestro subsuelo, esté contaminado. La mina lo que ha hecho es destruir nuestra cultura.
In diesem Film geht es um zwei Beispiele. In Lateinamerika ist es ein, in Afrika ist es andere. Man hat so eine Frau aus Kolumbien gehört, die erzählt, wie eben, ich glaube, Glencore in das Leben schwer macht. Es ist ziemlich dramatisch, es ist ziemlich professionell gemacht. Was habt ihr für einen Eindruck von dieser Kampagne Stand heute?
Ich denke, die Campaigner, die wissen sehr genau bei dieser Initiative, dass die jetzt über die Emotionen entschieden wird. Also es ist sehr eine komplexe Materie, juristisch, wirtschaftspolitisch. Und eine so komplexe Materie, das setzt in der Regel eine gute Informiertheit voraus, wenn die Leute nicht einfach nur ein Nein einlegen an der Urne, weil sie schlicht nicht daraus kommen, was die ganzen Verwinkelungen von dieser Initiative bedeuten. Und darum arbeiten sie sehr stark mit Fallbeispielen. Und das hat auch problematische Seiten, weil beide Seiten, also Befürworter und Gegner, tun stark die Medien mit einbeziehen. Teilweise grenzt es auch an Instrumentalisierung, dass sie mit teilweise auch zweifelhaften Fällen und Gegenfällen dann versuchen aufzuzeigen, warum es die Initiativen eben braucht oder auch nicht. Und es ist für gerade für Medienschaffende sehr schwierig, das zu kontrollieren, was dort in den afrikanischen Ländern oder den lateinamerikanischen Ländern genau vonstatten geht. Man ist dann wie so ein bisschen darauf angewiesen, auf die Informationen, die man von diesen sehr gut aufgerüsteten NGOs überkommt.
Es ist ja interessant, dass jetzt in den letzten paar Wochen auch die Gegenseite eine ähnliche Strategie eingeschlagen hat. Also, man hat jetzt in den Medien ein paar Geschichten können lesen. Ich erinnere mich an einen Artikel über aus Afrika, wo dann irgendeine Zeitung aufgezeigt hat, wie in dem Afrika eben eine von diesen Schweizer NGOs Solidar über so einen konkreten Skandal in Anführungszeichen, eine Art gefakte Case konstruiert, habe ich ein Stück weit. Das ist einmal der Vorwurf, der dann transportiert wird in dem Artikel. Und das ist eine Art, jetzt eben versuchen beide Seiten eine Art mit solchen Fällen Medien zu vereinnahmen und die Öffentlichkeit zu vereinnahmen.
Habt ihr denn das Gefühl, dass die Abstimmung total nach dem klassischen Schema entschieden wird? Auf der einen Seite links und die Moral, auf der anderen Seite die Bürgerlichen und ihre Angst um die Wirtschaft, um den Standort.
Nein, ich denke nicht, das mal. Also, ich finde, sinnbildlich ist ja die Spaltung im bürgerlichen Lager und in der Kirche. Dort zeigt sich, dass auch Leute mit durchaus wirtschaftsliberaler Gesinnung die Initiative befürworten. Und zum Beispiel auch Leute mit ausgeprägt christlichen Werten gegen die Initiative sind. Das zeigt sich auch parteipolitisch, zum Beispiel in der CVP. Dort gibt es sehr starke Befürworter, aber auch dezidierte Gegner, die zum Beispiel sagen, es ist unchristlich, dass man so eine Pauschalhaftung für alle Unternehmen etablieren will.
Also die Partei ist ja dagegen und bei der Basis weiss man es nicht so genau, oder?
Es gibt aus fast allen Parteien, auch aus der FDP, gibt es Politiker, die für die Initiative sind. Aber es sind in der Tendenz dort eher ehemalige Politiker, also ehemalige Ständeräte, Nationalräte. Das ist interessant. Also bei der FDP ist bei den amtierenden Nationalständeräten, ist es, glaube ich, einstimmig gewesen dafür. Die CVP ist ein bisschen komplizierter. Die BDP ist interessanterweise zum Beispiel für die Initiative mehrheitlich. Also es ist da schon einigermaßen im Links-Rechts-Schema, aber mit Brüchen da drinnen.
Das heisst, gewinnen tut der, der die in der Mitte kann aufsammeln kann, oder? So wie häufig halt.
Das sehe ich genau so, dass dort der Kampf entschieden wird, bei der Mitte. Am Ende vom Tag ist aus meiner Sicht trotz allem ein bisschen eine Frage Moral gegen Wirtschaft. Also sollen wir Geschäft machen um jeden Preis? Oder sollen wir auf den Standort und auf die internationale Konkurrenz primär schauen. Umgekehrt muss man natürlich schon auch sagen, es sind schon nicht jetzt auch einfach alle NGOs, nur die Guten, die nur das öffentliche Interesse verteidigen. Das ist dann doch auch, finde ich, zu einfach. Man muss da schon genauer anschauen.
So ist die Diskussion halt auch nicht ergiebig, oder? Ich finde halt, warum nicht auch sehr pragmatisch das anschauen und sagen, Globalisierung ist ein Fakt und es braucht halt auch gewisse Regeln, oder? Und die Frage ist, ob die für alle gleichzeitig kommen oder halt ob jemand vorausgeht. Und dort gibt es dann schon halt unterschiedliche Ansichten, logischerweise.
Ja, und es ist halt einfach ein extrem komplexes Thema, wo, also es wäre jetzt auch ein Trugschluss, wenn man würde glauben, dass man mit dieser Initiative zum Beispiel die Ungerechtigkeit auf der Welt beseitigen würde. Es ist aber eine Frage, die ja immer wieder kommt politisch. Also erinnern wir uns zum Beispiel an die Spekulationsstopp-Initiative. Das ist auch noch interessant gewesen, dass dort auch Kirchen sehr aktiv gewesen sind, die sich dafür eingesetzt haben, weil sie auch gefunden haben, das hilft, um die Ungerechtigkeit in den ärmeren Ländern ein Stück weit zu beheben. Und also einfach all diese Vorlagen und jetzt die Initiative, die werfen ein Schlaglicht eigentlich auf die Frage, inwiefern das die wohlhabende Schweiz soll mehr weltweite Verantwortung übernehmen. Und diese sehr, sehr komplexe Frage kann man ja aus verschiedener Optik sehr unterschiedlich bewerten. Also eben darum habe ich vorher gesagt, ich glaube nicht, dass nur das klassische Schema links gegen rechts eine Rolle spielt.
Und vielleicht noch ein Gedanke. Es ist halt schon auch so, dass gewisse Schweizer Firmen natürlich einfach auch an Sauereien beteiligt sind. Und das ist einfach ein Fakt. Die andere Seite von dieser Medaille ist, dass in gewissen von diesen Ländern die Schweizer Firmen trotzdem im Durchschnitt, sage ich jetzt, im Durchschnitt geschätzter sind als vielleicht irgendeine Firma aus China, wo sich jetzt auch gar keine Regeln halten. Also das sind so eine Art die beiden Seiten der Medaille und man muss da wirklich abwägen, oder? Und das Problem ist schon, die Initiative hätte es nie gegeben, glaube ich, wenn es nicht ein paar Firmen gibt wie Glencore, wo halt auch zum Teil problematische Minen und andere Geschäfte beteiligt gewesen sind. Wenn es nur irgendwelche Schweizer Maschinenbauer gibt in diesem Land, hätte es das wahrscheinlich gar nicht gegeben, die Initiative.
Die verschiedenen Interpretationen, die du gesagt hast, Raffaele, voran mit der Schweiz, die mehr Weltverantwortung muss übernehmen, das ist eine von den Interpretationen, liefert Karin Keller-Sutter. Sie findet es nämlich kolonialistisch, wenn man das Gefühl hat, aus der Schweiz raus muss man die restliche Welt belehren auf eine Art auch. Können wir schnell über sie und ihre Rolle in diesem Abstimmungskampf reden. Bis jetzt ist der Frau Keller-Sutter wirklich alles immer gelungen. Man sieht sie jetzt auch in dem ganzen Vorlaufen der Initiative. Sie ist maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass es den Gegenvorschlag gibt, dass es überhaupt eine Alternative gibt. Wie viel steht für Sie auf dem Spiel jetzt bei dieser Abstimmung?
Frau Keller-Sutter ist jetzt seit knapp 2 Jahren Bundesrätin und die Abstimmung, das ist für sie aus meiner Sicht die reife Prüfung. Also da geht es für sie um viel. Oder sagen wir es anders, es ist die grösste, mit Abstand, die grösste Herausforderung. Also im Vergleich zu dieser Initiative ist die Begrenzungsinitiative von der SVP ein Spaziergang gewesen für Karin Keller-Sutter. Ich möchte das kurz erklären. Sie ist ja die gewesen. Zuerst hat die Bürgerlichen haben zuerst im Bundesrat, wo sie noch nicht dabei war, mit dem Schneider Ammann und so weiter, haben die gefunden, nein, man muss da gar nichts machen, ablehnen, bababa. Dann hat man gemerkt, oh, das ist eine heikle Strategie. Im Parlament haben sogar Bürgerliche geholfen, einen Gegenvorschlag zu zimmern, der hart war, wo recht nah an die Initiative gegangen wäre. Nicht ganz, aber recht nah. Und dann ist Keller-Sutter und hat gesagt, ja, wir müssen da etwas machen, das geht zu weit, Und um diesen harten Gegenschlag zu verhindern, hat sie nachher einen weicheren Gegenvorschlag gebracht. Zumindest im Prozess trainieren und mit dem hat sie sich jetzt persönlich, also sie hat wie die Strategie von der Parlamentsmehrheit geändert. Sie hat gesagt, wir schlagen die Initiative sogar mit einem weicheren Gegenvorschlag. Und wenn sie das schafft, dann hat sie natürlich einen grossen Sieg über eine mächtige Initiative erringen. Wenn sie mit dem aber scheitert, dann ist sie mit der Keller-Sutter-Strategie gescheitert. Es ist die Strategie, die sie erfunden hat, wo sie dann scheitern würde. Darum steht politisch viel auf dem Spiel für sie.
Also ich gebe dir völlig recht, Markus, in deiner Analyse. Ich glaube, was jetzt für Karin Keller-Sutter noch erschwerend dazukommt, sind die schwächenden Wirtschaftsverbände. Sie sind zuvorderst bei den Gegnern von der Initiative. Und wenn man jetzt sieht, dass die ganzen NGOs, dass die, was die wirklich in den Abstimmungskampf reinstecken und wie es denen gelingt, zu mobilisieren, das ist wirklich sehr eindrücklich, dann machen die Wirtschaftsverbände allen voran ökonomisch nicht so eine gute Figur. Also sie setzen ja auf den Bernhardinerhund oder was es ist, wo sich in eigenen Schwanz beißt. Und das ist
aufgepasst,
so
aufgepasst, Blick berichtet, grosse Geschichte, Bernhardiner Stiftung wehrt sich dagegen, dass der Barry einfach so missbraucht wird und der sich selber in den Schwanz beißt.
Genau, und so ist das natürlich einigermaßen eine schwierige Ausgangslage, wenn es darum geht, um die noch unentschlossene Bevölkerung zu überzeugen.
Es hat immer wieder verschiedene Umfragen gegeben, seit Jahren, und die Initiative ist permanent im Jo-Plus, immer so um die 60%. Jetzt weiss man ja, bei Initiativen ist es immer so, dass die im Jo häufig starten und dann kippen sie runter. Passiert das mal auch? Was hat das Gefühl, vor allem wenn der Abstimmungskampf so früh, so intensiv ist?
Das ist die grosse Frage. Also ich möchte auch kleine Werbung in eigener Sache machen. Tamedia wird am Freitag eine neue Umfrage publizieren. Das ist jetzt die erste in der heissen Phase vom Abstimmungskampf. Und ich bin sehr gespannt. Ich vermute, dass die Initiative im Moment eine Ja-Mehrheit hat. Aber es ist immer die grosse Frage, heben die in den Normalfällen, nimmt die Ja-Zustimmung ab, je näher das der Abstimmungskampf kommt. Weil ehrlich gesagt, auf den ersten Blick muss ja eigentlich jeder deren Initiative zustimmen. Eigentlich, dass Schweizer Firmen sich das Recht halten sollen, auch im Ausland, das ist ja eigentlich die grösste Selbstverständlichkeit der Welt. Jetzt ist einfach die Frage, bringt die Initiative das, was sie verspricht? Und da kommt es halt wirklich auf die weiteren Debatten an, ob wir am Schluss noch über 50% sind bei der Zustimmung oder ob man leicht darunter geht. Ich erlaube mir keine Prognose heute, ehrlich gesagt.
Von dem gehe ich aber auch aus, dass wir jetzt zuerst werden eine deutliche Ja-Mehrheit haben in den Umfragen. Eben, das ist normal bei Initiativen und bei Vorlagen, wo man am Anfang, also die Bevölkerung am Anfang noch nicht so informiert ist. Das wird dann abnehmen mit der Zeit. Die Frage ist einfach, wie fest. Und dort können eigentlich beide Seiten Fehler machen. Also die Gegner müssen eben, wie ich vorher gesagt habe, massiv zulegen. Sie müssen diesen Fallbeispiel, müssen sie etwas Glaubwürdiges können, gegenüberstellen. Nicht nur den Bernhardinerhund, das reicht einfach nicht. Und gleichzeitig sind aber die Befürworter auch so in der Tonalität, hat man im Moment das Gefühl, so ein bisschen auf der Kippe, sage ich mal. Also es ist zum Beispiel die Operation Libero, die sich jetzt auch noch eingeschaltet hat, wo sonst ja immer sehr betont, wie liberal, also auch wirtschaftsliberal sie eingestellt ist und jetzt dezidiertes Ja plädiert. Und sie redet dann von den Gegnern von Halunken. Also wenn man die Initiative ablehnt, dann sieht man eine Halunke und so. Das ist jetzt einfach ein Beispiel, wo ich das Gefühl habe, wo wir uns schon noch ein bisschen darauf einstellen müssen, dass da der Ton noch ein bisschen rauer wird in der Kampagne.
Ich muss sagen, ich freue mich auf die nächste Woche, weil wir haben zwar beim letzten Abstimmungssonntag 5 Vorlagen gehabt, aber so richtig zünden hat es eben keiner. Und ich habe das Gefühl, bei denen könnte es wieder mal so richtig einen Abstimmungskampf geben, wo die Leute sich engagieren, auch solche, die vielleicht nicht immer bei jeder Abstimmung mit Herzblut dabei sind. Und das finde ich recht toll. Ja, wir werden wahrscheinlich nicht das letzte Mal über das geschwätzt haben. Danke vielmals euch, danke Markus, danke Raffaella. Ich glaube, das war's gewesen. Das war eine weitere Folge vom Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser. Ich habe geschwätzt mit Raffaella Birrer und Markus Häfliger. Abonniert es doch, das wäre toll. Ratet es doch, das wäre noch toller. Und ja, wir hören uns bald wieder. Ciao zusammen.
Ciao, Philipp.
Tschüss miteinander.